Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler zu unserem Thema von Älteren kaum noch weitergegeben. Der Glaube an einen Gott steht zwei Tage vor Pfingsten, einem der wichtigsten Feste im christlichen Kirchenjahr, im Mittelpunkt unserer Sendung, denn dieser Glaube und vor allem die Tradierung von Glauben hat sich verändert. Mehr als jeder vierte Mensch in Deutschland hält heutzutage die Existenz eines Gottes für ausgeschlossen oder nicht bewiesen. Immer weniger Menschen können sich vorstellen, dass es eine göttliche Kraft also überhaupt gibt. Das scheint etwas mit der Distanz zu den Kirchen zu tun zu haben und ihrer schwindenden Rolle als Glaubenvermittler, aber auch vor allem mit jedem Einzelnen von uns. Früher haben Menschen diese Gotterfahrung vielfach sehr persönlich gemacht. Sie haben in ihrer Existenz gewusst, da gibt es eine höhere Macht, die auf mich aufpasst, die mich begleitet und die am Ende meines Lebens auf mich wartet. Und diese über Generationen weitergegebene Erfahrung gibt es heute oft nicht mehr. Der Golfstrom, sozusagen der Glaubensgenerationenweitergabe, scheint immer mehr zu verebben. Wir fragen heute in der Lebenszeit, wo wird der Glaube an einen Gott tatsächlich noch gelebt und erlebt? Wo und wie wird er weitergegeben an die nächste Generation? Und was geschieht, wenn diese Weitergabe nicht mehr stattfindet? Wird Gott, wie es die Zeitschrift Psychologie heute formuliert hat, dann zum Auslaufmodell? Darüber reden wir mit unseren Gästen heute. Aus dem Studio in Nürnberg zugeschaltet ist uns Dr. Linda Hennig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Religion und Moderne an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, die genau zu dieser Generationsweitergabe von Religion und Glauben in den Familien geforscht hat. Guten Morgen, Frau Hennig.
Guten Morgen.
Dann begrüße ich aus dem Studio in Tel Aviv einen Mann, der Ihnen vielleicht als offener und frischer Vermittler von Glauben aus den Medien bekannt ist. Im ZDF moderiert er ein guter Grund zu feiern. Mit Markus Lanz bereist er das Heilige Land. Ab Dr. Nikodemus Claudius Schnabel, Theologe, promovierter Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler. Er war unter anderem im Auswärtigen Amt in Berlin Berater für Religion und Außenpolitik, zuletzt Migrantenseelsorger und jetzt ist er ganz frisch gewählter Abt von einem der berühmtesten Benediktinerklöstern der deutschsprachigen Dormitio-Abtei in Jerusalem, also dem Ort, wo damals vom ersten Pfingstfest überhaupt berichtet wurde. Guten Morgen, Abt Nikodemus.
Ja, guten Morgen aus Tel Aviv.
Und herzlichen Glückwunsch nochmal zum neuen Amt. Gewählt sind Sie schon und übermorgen am Pfingstsonntag findet die große Weihe auf dem Zionsberg statt, richtig? Bisschen Aufregung?
Ja, Lampenfieber pur.
Haben wir ein bisschen Ablenkung heute mit der Sendung. Genau. Und hier bei mir im Kölner Studio sitzt Marco Liguri, Imam und zweiter Vorsitzender des Liberal-Islamischen Bundes e.V. Guten Morgen, Herr Liguri.
Guten Morgen, Jumma Mubarak.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, Ihre Erfahrungen, meine Damen und Herren. Glauben Sie an einen Gott, aus welcher Religion auch immer? Wenn ja, welche Rolle spielt dieser Gott konkret in Ihrem Leben, in Ihrer Familie? Wo ist er für Sie spürbar und wahrnehmbar? In welchen Situationen hilft Ihnen der Gedanke an eine göttliche Kraft und wie erleben Sie die? Und wer hat Ihnen diesen Glauben vermittelt? Woraus speist er sich? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie dann auch zurückrufen können. Wie steht es um Ihren Glauben an einen Gott und die Weitergabe von Glauben? Dazu hat sich meine Kollegin Sibylle Kölmel vorab in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt umgehört.
Ja, wir leben schon immer in einer Religion, wir sind neuapostolisch und Pfingsten war ja die Aussendung des Heiligen Geistes und die tun wir auch jedes Pfingstfest feiern quasi.
Ich kann es nicht irgendwem anders in die Hände legen, ich bin selber für mich verantwortlich.
Ich bin so erzogen worden, durch die Eltern, ja, also Großeltern, die waren nicht gläubig.
Wir besuchen die Kirche tatsächlich jedes Jahr zu Weihnachten, das ist bei uns Tradition.
Ich glaube, da hat jeder seine Identität, da hat jeder ein Stück weit seine Werte und seine Norm und die werden dementsprechend übermittelt und kommuniziert.
Ich war mal in meiner Jugendzeit sehr der nordischen Mythologie, war ich so ein bisschen angetan und habe mich damit sehr befasst. Also es ist eher so heidnisch, eher so der Glaube an die Natur und alles, was die so bewirken kann und auch das gebe ich natürlich meinen Kindern weiter, ja.
Ja, wir geben das eigentlich nicht weiter. Ne?
Das ist mein Sohn, geht auch fast jeden Sonntag in den Gottesdienst, wir auch.
Unseren Kindern stellen wir das tatsächlich frei, ob sie in Religionsunterricht besuchen möchten oder eben nicht. Das entscheiden die beiden selbst.
Nee, wir sind gar nicht gläubig, also keine Religion, gar nicht.
Frau Hennig, was wir da gehört haben, relativ viel Nicht-Glauben, ist das repräsentativ für ganz Deutschland? Sie haben ja auch konkret geforscht zu den Unterschieden in West- und Ostdeutschland mit seinem entsprechenden historischen Hintergrund.
Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Die religionskulturelle Landschaft in Deutschland ist erstmal sehr vielfältig, aber es gibt sehr, sehr starke Ost-West-Unterschiede. Und im Osten gibt es eine große Mehrheit konfessionsloser Menschen, also ungefähr 2/3. In einigen Teilen sind es 90%. Und dadurch gibt es natürlich extrem erschwerte Bedingungen, um heutzutage noch einen Glauben zu praktizieren, aber auch um einen Glauben weiterzugeben. Und das ist eine Entwicklung, die schon vor langer Zeit angefangen hatte und die natürlich in der DDR forciert wurde.
Das heißt, aber da wurde Glauben und vor allem Kirche eher unterdrückt.
Genau, sehr stark unterdrückt, beziehungsweise gab es sehr, sehr starke Anreize, die Glaubensbindung aufzugeben. Und diejenigen, die schon keine Glaubensbindung mehr hatten, die haben die sehr leicht aufgegeben. Und wir haben in unserer Untersuchung mehr Familiengenerationeninterviews durchgeführt. Und bei der Generation der Großeltern, die sind zwischen 1931 und 1948 geboren, sehen wir eben auch schon sehr, sehr starke Unterschiede in Bezug auf den Glauben. Also ihnen wurde auch nicht unbedingt selbstläufig der Glaube weitergegeben. Es gab durch Fluchterfahrungen, durch Kriegserfahrungen auch Traumata, die den Glauben sehr erschüttert haben. Und deswegen beginnt der Abbruch der Weitergabe schon sehr früh, im Osten natürlich forciert, aber auch in Westdeutschland sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Und eben in den Einblendungen der Hörer wurde auch angesprochen, dass es natürlich geänderte Erziehungsvorstellungen gibt, dass man es den Kindern freistellt. Und das ist auch eine Entwicklung, die sehr früh schon anfing, auch schon in der Generation der von uns befragten Großeltern, die selber noch einen starken Zwang erlebt haben, einen starken Konformitätsdruck und die das natürlich bei ihren Kindern anders machen.
Sie sind selbst auch in Ostdeutschland aufgewachsen. Welche Rolle hat bei Ihnen zu Hause die Glaubensvermittlung gespielt? Und würden Sie sich selbst als gläubig bezeichnen?
Ich würde mich als gläubig bezeichnen. Die Glaubensvermittlung, die fand statt, hauptsächlich in der Gemeinde. Also ich hatte den Eindruck, es wurde eher davon ausgegangen, dass das selbstläufig passiert mit einer engen Gemeindeanbindung. Aber natürlich gibt es in Ostdeutschland ganz massive Gegenkräfte und der Glaube wird sehr stark in Frage gestellt. Und deswegen ist es bei Personen aus Ostdeutschland nochmal schwieriger, wirklich eine Glaubensbindung zu erzeugen. Das sehen wir auch an den von uns befragten Familien, die teilweise in der Schule gemobbt wurden und die nicht immer die Ressourcen hatten, dem auch etwas entgegenzuhalten.
Schauen wir nochmal auf die allgemeinen Zahlen in Deutschland. Wie viele Menschen in Deutschland sagen, sie glauben an einen Gott und wie haben sich die Zahlen auch verändert?
Ja, also der Religionsmonitor von 2023 hat den allgemeinen Trend bestätigt, dass der Glaube immer weniger wird. In den letzten 10 Jahren ist der Anteil derer, die sehr stark oder ziemlich an einen Gott glauben, von 47 auf 38% gesunken. Und auch die Anteile derer, die religiös erzogen wurden, sind in den letzten 10 Jahren wieder sehr stark gesunken, von 45 auf 38%. Aber da sehen wir auch, dass der Anteil von 45% vor 10 Jahren auch schon relativ niedrig war.
Wir haben ja in der Umfrage gehört, der Kirchenbesuch zu Weihnachten, der obligatorische einmal im Jahr. Viele möchten ja auch in der Kirche heiraten oder schicken ihre Kinder zu Kommunion oder Konfirmation. Ist das oft, weil man das einfach so macht? Oder ist das mit einem Glauben unterfüttert, der gelebt wird dadurch?
Ja, das ist die interessante Frage, ob sie ihre Kinder zur Kommunion oder Konfirmation schicken. Also ob es diese familiäre Konformität gibt. Also wir sehen auch eine andere Entwicklung, die ganz interessant ist und die hat auch etwas mit geänderten Erziehungsvorstellungen zu tun. Es wird den Kindern häufig freigestellt und die Kinder sind dazu ermutigt worden, auch ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und viele lehnen die Konformität ab als Motiv oder auch das Motiv, dass sie dann möglicherweise Geldgeschenke erhalten und überlegen eben wirklich, glaube ich? Und wenn ich nicht glaube, warum sollte ich mich dann konfirmieren lassen? Also das ist eher die Entscheidung dann im Jugendalter. Bei der Kommunion ist es noch etwas anders. Das ist ja im Alter von 9 Jahren. Da gibt es dann doch noch eine stärkere Kontinuität.
Abt Nikodemus, Sie sind ja ganz nah an den Menschen dran. Wie sehen Sie das in den Gemeinden? Wie viel Glauben der Menschen steht heute noch hinter dem Wunsch nach kirchlichen Zeremonien zum Beispiel?
Ja, erstmal finde ich den Befund jetzt als sozusagen Vertreter der Kirche, als jemand, der sozusagen ja eigentlich hofft, dass die Kirche lebt und lebendig ist, finde ich das, was ich gerade gehört habe, gar nicht so entmutigend. Weil ich glaube, es ist sogar heilsam, wenn Glaube nicht irgendwie, sag ich mal, aus rein Traditionsgründen oder das macht man halt so oder es gibt einen gesellschaftlichen Druck oder wenn das sozusagen, ich sag das jetzt mal, wenn man Christ durch Geburt wird, statt durch die Taufe und eigentlich, wir glauben ja wirklich, dass der Glaube auch etwas ist, der auch mit einer Entscheidung einhergeht. Das heißt, so gesehen schaue ich da jetzt gar nicht so sorgenvoll auf die Entwicklung, die ist. Und was ich wahrnehme tatsächlich ist, ich bin ja hier in einem Pilgerort in Jerusalem und Tapka. Wir sehen, die Pilger nehmen zu. Das ist wirklich ein Trend. Also ganz viele Menschen kommen aus einer Mischung aus touristischem Interesse, aber irgendwo auch eine Neugier, was dieses heilige Land und lassen dann auch zu, diese Frage, ja, was soll mein Leben? Wo soll das alles hin? Also geht es jetzt nur darum, irgendwie Geld auf dem Konto genügend zu haben, keine Ahnung, genug zu essen, irgendwie eine Partnerin, Partner und ja, irgendwie halt, dass es irgendwie halt so ist. Oder gibt es da nicht eine Sehnsucht nach einem Mehr? Also auch diese große Frage, eigentlich findet mich das Glück und so. Und deswegen, ich erlebe eigentlich eine ganz große neue Neugier, die aber eben ansetzt, so wieder bei einem Nullpunkt. Und ich finde es persönlich ganz erfrischend, dass Glaube sozusagen wieder auch neu und anders vermittelt werden muss, als außer, das ist halt so und das ist Tradition.
Also die Frage nach einem größeren Sinn und dann eben auch die Frage, da wollen wir heute drauf schauen, wo ist das Göttliche da drin? Ne? Die Medienarbeit ist Ihnen schon lang wichtig. Sie sind ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien und vorletztes Jahr ist ein Buch von Ihnen erschienen, das heißt Hashtag frag einen Mönch und geht zurück auf ein millionenfach geklicktes oder mehrere millionenfach geklickte YouTube-Videos mit Ihnen, in denen Sie vor allem jungen Menschen ganz offen und ehrlich auf teilweise skurrile, teilweise sehr persönliche 100 Fragen antworten, wie: Was trägst du unter der Kutte? Bist du tätowiert? Hattest du mal Sex? Verschwindet irgendwann das sexuelle Verlangen? Aber auch Fragen wie: Seit wann bist du gläubig? Wann fühlst du dich Gott besonders nah? Oder was macht Glauben für dich wichtiger als Wissen? Und wenn uns auch natürlich die ersten Fragen auch brennend interessieren, geht es heute in der Sendung vor allem um den Glauben und das Erleben von Gott. Also, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Haben Ihre Eltern Ihnen das schon mitgegeben?
Genau, also ich selbst gehöre quasi jetzt auch schon zu denen, die eben nicht kirchlich sozialisiert sind, aber ich bin nicht ungläubig groß geworden. Also was mich geprägt hat, ich komme aus einer Künstlerfamilie, bin Scheidungskind, meine Mutter ist Schauspielerin, war dann sehr lange liiert mit einem Künstler aus Polen und einen bildenden Künstler. Ich bin auch zigmal umgezogen und das ist für mich tatsächlich immer noch etwas, was mir im Glauben sehr kostbar ist, dieser Dialog zwischen Religion, Glaube und auch Kunst. Und das ist, ich bin eigentlich groß geworden als ein Suchender und Fragender, weil ich glaube, so wie ich es wahrnehme, dass alle Künstlerinnen und Künstler letztendlich auf der Suche sind, auf der Suche nach wirklich der richtigen Ausdrucksform, der richtigen Art und Weise, wie man sich der Wirklichkeit nähert, wie man vielleicht auch die Wirklichkeit auch überschreitet. Und das ist wirklich diese Sucht, diese Sehnsucht, auf der Suche zu sein. Und das ist etwas, was ja auch die Job Description für mich als Mönch ist. Der Benedikt, also der heilige Benedikt, in seiner Benediktsregel zwischen Antike und Mittelalter, also sind wir schon im 5. Jahrhundert, also wirklich lange, schreibt ja, wenn jemand Mönch werden will, ist wirklich die Job Description, ob der wirklich wahrhaft Gott sucht. Das heißt, ich würde auch sagen, übersetzt, Mönch bedeutet Gottsucher. Und da würde ich sagen, da hat mir meine Biografie sehr geholfen. Ich bin seit den Kindesbeinen an ein Suchender. Ich wurde auch da wirklich sozusagen gefördert, immer wieder zu fragen, Fragen zu stellen, mich nicht zufrieden zu geben mit irgendwelchen vorgefertigten Antworten so von der Stange, sondern wirklich ja auf der Suche zu bleiben, ein Fragender zu bleiben. Und so gesehen würde ich jetzt selbst sagen, ich bin religiös sensibel groß geworden, aber absolut nicht kirchlich. Und diese Kirchlichkeit selbst habe ich mir später erst wirklich erobert, Als ein Kind durfte ich einmal wohnen an einem Dorf, da waren meine besten Freunde Waisenkinder, da waren Maria-Wartschwestern, also das heißt, für mich steht am Anfang Ordensfrauen, und ich fand einfach Gottesdienste super spannend. Das war wie, was ich kannte von der Bühne. Ich habe als Kind schon früh auf der Bühne gestanden. Das war wie Schauspiel, aber es ging um mehr, dieses heilige Schauspiel. Und das sozusagen, dann fing auch an, wirklich meine Liebe auch zu dieser kirchlichen Form von Religion. Und ich bin bis heute jemand, der ganz stark überzeugt ist, dass Glaube sich nicht durch Worte vermittelt. Ich finde, Worte sind immer begrenzt, sondern auch nonverbal besonders.
Jetzt leben Sie als Mönch in Ihrem Kloster natürlich sehr stark Ihren Glauben auch im Äußeren mit vielen täglichen Ritualen und Formalien. Aber wann haben Sie in Ihrem Leben die Existenz eines Gottes für sich besonders stark gespürt? Vielleicht auch vor Ihrem Klosterleben schon. Gab es konkrete Zeiten der Krise oder der Freude, in denen Ihnen Ihr Gott sehr bewusst und nahe war? Vielleicht noch kurz.
Genau, also klar, es gab jetzt, sagen wir mal, wirklich Mönch zu werden, da war wirklich eine hilfreiche Krise. Ich war bei uns im Studienjahr, also wir als Domitiusabtei haben theologisches Studienjahr, was jetzt 50 Jahre alt wird, wo evangelisch-katholische Theologiestudierende gemeinsam studieren, da wurde ich schwer krank. Das war eine sehr heilsame Erfahrung, mal wirklich so eine Gnade des Nullpunktes zu erleben, wo man auch mal wirklich sich fragt, was zählt wirklich im Leben. Aber sag ich mal, der Glaube selbst und diese Gottesbeziehung, die ist tatsächlich schon früher gewachsen in der Form, dass eigentlich diese Grundfrage nach dem Sinn des Lebens und was ist eigentlich das, warum ich hier auf Erden bin, da ich einfach schon gespürt habe, genau, ich möchte kein Leben leben, was nur darin besteht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, immer was zum Essen auf dem Teller habe und irgendwie ein Haus und mich vermehre, keine Ahnung, wie auch immer. Also, sondern dieses Gefühl, ich bin schon als Mensch, wie wir alle Menschen, doch zu mehr berufen, als nur ein höheres Säugetier zu sein, sondern ja, wir glauben tatsächlich als Christ zusammen mit den Juden, Muslimen, dass wir tatsächlich Ebenbild Gottes sind, was eine unglaubliche Würde ist, vor der man auch erschrickt, wenn man das so hört. Und das heißt, in uns und im Mitmenschen ist da wirklich eine Schönheit angelegt, die so faszinierend ist, dass man da schon spürt, wie wunderbar das Projekt Leben ist.
Marco Liguri, Imam und zweiter Vorsitzender des liberal-islamischen Bundes, welcher Glauben spielte in Ihrem Elternhaus eine Rolle?
Also ich bin im katholisch- und griechisch-orthodoxen Elternhaus groß geworden. Das heißt, bei uns war es ganz wichtig, sich auch begegnen zu können. Und das, was mir vermittelt wurde, war tatsächlich ein Glaube einfach. Und daraus habe ich dann später erstmal in einer Glaubenskrise nichts machen können damit und dann später aber das wiederentdecken können, aber auf eine andere Art und Weise im Islam.
Sie sind ja konvertiert. Was war der Grund dafür? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also für mich war tatsächlich, also es gibt verschiedene Punkte, die ich sinnvoller fand im Islam, aber da spreche ich nur für mich selbst, da möchte ich nicht das Christentum an sich kritisieren. Für mich persönlich, ich konnte mit der Trinität nichts anfangen, also mit der Sohnschaft Gottes. Also ich konnte damit anfangen, dass Jesus eben ein ganz besonderer Mensch ist und dass er etwas Wichtiges war, dass er ein Prophet war. Damit kann ich etwas anfangen, aber ich konnte nichts mit der Trinität anfangen und ich konnte auch nichts damit anfangen, dass zum Beispiel Kinder auch Sünden begehen können. Und das habe ich dann im Islam anders gefunden. Und eben auch Diskurse, die ich sehr, sehr spannend finde, wie zum Beispiel auch eine Kritik an Gelehrten, an Autoritäten im Koran selbst. Also, dass man eben sich diese Gelehrten also nicht zu Göttern nehmen soll neben Gott.
Jetzt reden wir heute nicht über Kirche, sondern über das Glauben, also über dieses Gefühl, wo leben und erfahren Sie Ihren Gott, Allah, in Ihrem Alltagsleben? Wo gibt der Trost, Halt, Orientierung, was auch immer? Wo spüren Sie die Existenz eines Gottes, Ihres Gottes?
Also sowohl in Gemeinschaft, wenn man merkt, dass alle gemeinsam das gleiche Ziel haben, sich in Respekt begegnen, da merke ich sehr stark, aber auch sehr stark, wenn ich ganz alleine bin. Und da hatte ich so eine Geschichte, als ich eine Operation hatte, eine größere, war ich in einem Krankenhaus und dann bin ich eben in die Kapelle, die dort war, gegangen nachts. Ich bin viel zu spät erst aufgewacht aus der Narkose. Und dann habe ich mir einen Stuhl Richtung Mekka gestellt und habe dann ganz alleine in diesem dunklen Raum, im Hintergrund flackert eine Kerze, dann eben gebetet. Und das war für mich so, ich bin nicht allein, ich bin nie allein.
Also das Gefühl, auch zu einer Gemeinde, zu einer Gemeinschaft dazu zu hören, dass da jemand ist, der auf Sie aufpasst. Wie erleben Sie das in Ihrer Gemeinde? Wovon sind die Menschen getrieben oder woher kommt Ihr Glaube? Wird das in den Familien weitergegeben oder sind das ganz individuelle Wege? Was erleben Sie da?
Sowohl als auch. Also auch teilweise eine Unzufriedenheit mit einer anderen Gemeinde oder eine Erziehung, die ihnen nicht so zugesagt hat und wo sie dann sagen, nee, ich finde beim Liberal-Islamischen Bund irgendwie einen anderen Zugang, da kann ich mich besser finden. Oder andere, die eben sagen, ja, ich wurde genauso erzogen und ich komme genau zu euch, weil ich genauso erzogen wurde. Und das ist total unterschiedlich. Also mein Vater hat immer gemeint, entweder man wird genauso wie seine Eltern oder man wird genau das Gegenteil.
Ich habe vorgestern noch mit einem jungen türkischen Mann über die Wahrnehmung von Dankbarkeit gesprochen und der sagte, Dankbarkeit ist bei ihm schon fast automatischer Teil seines Lebens durch das tägliche Gespräch mit Gott, dem er täglich dankt für das, was er hat in seinem Leben. Dieser tägliche Selbstverständlichkeit im Kontakt mit seinem Gott, haben Sie das Gefühl, dass das bei muslimischen Menschen noch selbstverständlicher ist als bei Menschen anderer Religionen? Oder kann man das so nicht sagen?
Also den Vergleich kann ich nicht unbedingt machen, aber es spricht auf jeden Fall dafür, dass wir, wenn man 5-mal am Tag betet, eben dann auch 17-mal die Surah Fatiha spricht, die beginnt mit Dank sei Gott.
Nikodemus, fahrt ab, Nikodemus, ganz kurz noch vor den Nachrichten. Das ist ja so, dass Sie das klassische Gebet, das früher in christlichen Häusern im Bett gesprochen wurde oder vorm Essen, gibt es das heute im Alltag noch?
Sowohl als auch. Also was ich schon noch erlebe, dass auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht intensivst religiös sind, aber trotzdem immer noch Punkte haben, die ihnen kostbar sind. Also ich erlebe sowas wie Tischgebet, gibt es doch noch häufiger als, sage ich mal, vielleicht einen sonntäglichen Gottesdienstbesuch oder auch so ein Gebet, bevor man zur Ruhe geht. Mhm. Und ich würde tatsächlich auch sozusagen als Tipp geben, wenn jemand wieder seinen christlichen Glauben mal wieder neu entdecken will. Ich bin ja mal auch Fan des Nonverbalen. Das hat zum Beispiel Martin Luther ja auch gesagt, einfach den Tag beginnen mit einem Kreuzzeichen. Ich finde, damit hat man schon einfach ein Akzent gesetzt, dass man in den Tag geht mit Gott und um seinen Segen bittet.
Wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Von Älteren kaum noch weitergegeben, der Glaube an einen Gott. Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Stimmen dazu. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema von Älteren kaum noch weitergegeben, der Glaube an einen Gott. Wenn die generationsübergreifende Glaubensweitergabe, die früher ja ganz selbstverständlich war, immer weiter fehlt, wie wirkt sich das aus? Was passiert mit dem Glauben an einen Gott, welcher Religion auch immer? Ist er überhaupt noch im Leben der Menschen präsent? Darüber möchte ich weiter sprechen mit Dr. Nikodemus Claudius Schnabel, Abt der deutschsprachigen Domitio-Abtei in Jerusalem, mit Dr. Linda Hennig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Religion und Moderne der Universität Münster und mit Marco Linguri, Imam, zweiter Vorsitzender des Liberal-Islamischen Bundes. Und mit Ihnen, meine Damen und Herren, welche Rolle spielt Glauben in Ihrem Leben und wie sah das in Ihrer Familie aus? Wo und von wem haben Sie diesen Glauben vermittelt bekommen? Was geben Sie selbst weiter? Wo und in welchen Lebenssituationen erleben und spüren Sie tatsächlich den Glauben an Gott und die Existenz einer göttlichen Macht? Oder wo vermissen Sie die auch? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Ein halbes Leben hast du danach gesucht. Nicht viel gefunden, hast gezweifelt und geflucht. Hast eigentlich schon nicht mehr daran geglaubt. Hast es gesehen und deinen Augen nicht getraut. Bist voller Hoffnung und trägst ein Lächeln auf dem Mund. Du bist gewachsen, sprichst von wir und denkst in uns. Hast große Pläne und du legst dich fest. Du willst alles und den ganzen Rest. Und dann denkst du, dass das Glück doch übertreibt. hast einen Wunsch, dass es bitte noch so bleibt. Alles ist gut, hast du noch gerade fest geglaubt, bis dir das Leben in die Fresse haut. Woran soll man glauben, damit sowas nicht passiert? Worauf soll man bauen, wenn man sein Grundvertrauen verliert? Wohin schauen, um mir irgendeinen Sinn zu sehen? Sucht ihr ruhig weiter, doch ich bleib hier stehen. Woran soll man glauben, damit sowas nicht passiert? Worauf soll man bauen, wenn man sein Grundvertrauen verliert? Und wohin schauen, um darin irgendeinen Sinn zu sehen? Geht ihr ruhig weiter, doch ich will nicht weitergehen. Sucht ihr ruhig weiter, doch ich bleib hier stehen.
Enno Bunga singt vom Verlust des Glaubens, des Grundvertrauens. Abt Nicodemus, wie oft, das ist so die Theodizee-Frage, die viele Menschen und auch viele unserer Hörer umtreibt. Also eine Antwort auf die Frage, wie kann das Leiden auf der Welt und die Not damit übereingebracht werden, dass ein Gott gütig und allmächtig sein soll? Warum ließe Gott einen Schmerz, Leid, Krieg, Gewalt, Krankheiten, Katastrophen zu?
Ja, das ist die Frage. Ich meine, Georg Büchner hat ihn auch als Fels des Atheismus bezeichnet und ich würde sagen, es ist das stärkste Argument, die größte Herausforderung für jeden, der an Gott glaubt, sich dieser Frage eben zu stellen. Also was ist mit diesem Gott los? Mangelt es an seiner Allmächtigkeit? Er ist gut, kann aber nicht. Oder er ist allmächtig und dann zweifelt man, ob er wirklich gut ist. Also das ist durch eine uralte Frage, die auch gläubige Menschen immer wieder beschäftigt. Ich habe das Gefühl, in unserer heutigen Zeit hat sich da ein bisschen was gedreht. Ich sag mal, dieser alte Atheismus, der so ein bisschen quasi so emanzipatorisch, so der Mensch steht auf gegen diesen übermächtigen Gott und sagt, ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand, ich nehme mein Glück selbst in die Hand, ich kann da nicht vertrauen, dass da irgendjemand da ist, der irgendwas für mich regelt. Ich habe das Gefühl, wir haben momentan eigentlich so eine Anthropodizee. Ich glaube, was ich wahrnehme in vielen Gesprächen, dass Menschen an der Menschheit zweifeln. Dass eigentlich dieses, was früher so eine Befreiung war, nach dem Motto, juhu, wir haben keinen Gott mehr, ist jetzt eigentlich dieses, oje, weil viele Krisen, die wir jetzt haben, also gerade die Klimakatastrophe, wenn wir erleben die Kriege, die toben auf diesem Planeten, wenn wir erleben viele, viele Fragen, die uns beschäftigen, sind ja menschengemachte Probleme, wo man auch nicht irgendeinen Gott beschuldigen kann. Das ist wirklich von Menschen verursachtes Leid, von Menschen verursachte Probleme. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass mittlerweile diese Frage vielschichtiger wird. Und die Frage ist tatsächlich, ich meine, im Alten Testament, in der Bibel haben wir ja diese Geschichte auch, wo es vielleicht doch besser ist, in die Hände Gottes zu fallen, als in die Hände der Menschen.
Wie erklären Sie sich das, ganz kurz?
Ja, weil ich glaube letztendlich, ich meine, diese Frage, ich könnte jetzt diese Frage natürlich jetzt klar, es gibt natürlich dann verschiedene auch Antwortversuche, wie man Gott sozusagen doch verteidigen kann. Aber ich glaube letztendlich, der Gedanke, dass es jemanden gibt, der mich liebt, der Ja gesagt hat zu dieser Schöpfung, der Ja gesagt hat zu diesem Planeten, der mir aber die Freiheit schenkt und natürlich auch akzeptiert, dass ich diese Freiheit missbrauche, ist doch irgendwie ein größerer Trost, ist doch etwas, wo ich auch merke, nach einer Katastrophe, nach Scheitern, wo ich als Mensch nur eine schwarze Mauer sehe, nur eine Wand, ein Nichts, kann Gott eben Versöhnung, neues Leben, Zukunft, Hoffnung schaffen. Und das ist mir lieber, als mein Schicksal in die Hände von Menschen zu legen.
Herr Linguri, hören Sie das als Imam auch öfter? Wie kann ein Gott das Böse zulassen, wenn es ihn gibt?
Ja, sehr, sehr häufig. Ich denke, das ist so eine Grundfrage, die der Mensch in sich trägt, also vor allen Dingen alle gläubigen Menschen in sich tragen, weil einem natürlich auch Dinge im Leben passieren, die man sich nicht so gut erklären kann, wo man sich denkt, ja, wie kann das sein, dass Gott sowas zulässt? Ja.
Wie gehen Sie damit um? Haben Sie manchmal Zweifel an Ihrem Gott, wenn Sie sowas hören, sehen?
Also ich würde tatsächlich in eine sehr ähnliche Richtung gehen vom Gedanken her. Ich stelle mir das immer so vor, es gibt einerseits den freien Willen und andererseits unser Schicksal und Gott hat uns eben mit dem freien Willen erschaffen Und ich denke halt, dass dahinter auch sowas steckt wie, also Liebe ist ja ein Konzept, was man nur mit einem freien Willen machen kann. Und wenn wir diesen freien Willen nicht hätten, könnten wir nicht lieben, weil dann wäre das ja in uns einprogrammiert. Dann wäre es ja keine echte Liebe in dem Sinne, die von uns selbst kommt. Und deswegen muss dann eben auch das Böse zugelassen werden in uns, weil wir sonst die Liebe nicht hätten. Das ist meine Erklärung dafür, aber ich weiß auch, dass die auch ihre Probleme hatten.
Das ist ja alles sehr individuell, das geht ja, weil Glaube ist ja sowieso etwas sehr Individuelles. Das wollte ich jetzt auch nochmal Frau Hennig fragen, wie wird denn eigentlich Glaube weitergegeben, Frau Hennig? Weil das ist ja eigentlich, wir reden ja heute nicht über Kirche oder Gemeindearbeit oder so, sondern es geht ja wirklich um den Glauben. Und was ich ja weitergeben kann, ist Religion, Strukturen, Regeln, aber Glaube ist ja was, was total individuell eigentlich ist. Es ist ja ein Gefühl, das hatten Sie auch schon gesagt ab Nikodemus. Frau Hennig, wie wird Glaube weitergegeben in den Familien, wenn er weitergegeben wird?
Ja, genau. Sie sprechen die Glaubensgrundlage an und darauf wollte ich auch hinaus. Jetzt ging es ja gerade darum, ob Religion eine Instanz der Krisenbewältigung sein kann. Und die letzten Jahre waren ja sehr krisengeplagt und die Corona-Krise hat ja im Prinzip auch Anlass gegeben, diese Frage zu stellen. Ist Religion dann eine Möglichkeit, mit dieser Krise umzugehen? Und tatsächlich ist es das für die Menschen, die eine Glaubensbindung haben. Also kann es sein. Aber es ist nicht etwas, was die Menschen zum Glauben bringt, sondern nur diejenigen, die auf etwas aufbauen können, die finden dann da auch ihre Ressourcen, also die persönlichen Ressourcen aus der Religion, aber natürlich auch die religiösen Gemeinschaften. Und in Bezug auf die Glaubensweitergabe kann man eigentlich sagen, es gibt zwei wichtige Pole, die Familie und die Gemeinde. Und die Familie ist schon der Pol, der in der früheren Kindheit wichtig ist. Und da würde ich Herrn Schnabel zustimmen, da gibt es auch eine ganz wichtige Erfahrungsdimension, die hier eine Rolle spielt. Also es sind weniger die Worte, es ist das Nonverbale und es sind vor allen Dingen positive Erfahrungen, die etwas mit engen Bezugspersonen zu tun haben. Und das können auch, weil es ja heute um die Älteren geht, die Großeltern sein. Also viele erzählen, dass sie den Glauben durch Gebete mit Großeltern vermittelt bekommen haben oder durch das Singen. Und da spielte eben nicht die reine religiöse Praxis eine Rolle, sondern es spielte eine Rolle, dass dies begleitet war mit einer emotional positiven Erfahrung.
Also so ein Gefühl, das sich vermittelt, wenn man so diese Ruhe und dieses tiefe Gottvertrauen sozusagen in die Zukunft dann auch hat. Das fühlt man ja auch als Kind. Ne?
Genau, das wird erstmal eben durch diese unmittelbare Bezugsperson vermittelt, weil die natürlich viel greifbarer ist als ein erstmal abstrakter Gott. Mhm. Und der andere Pol, den ich ansprechen wollte, ist die Gemeinschaft. Und ganz am Anfang hieß es ja auch, der Glaube geht mit einer Entscheidung einher. Und das würde ich auch aus soziologischer Perspektive bestätigen. Diese Entscheidung beginnt häufig mit der Adoleszenzphase, in der sich Jugendliche mit dem auseinandersetzen, was ihnen im Elternhaus vermittelt wurde und sich aktiv dazu positionieren. Und wenn ihnen Glaube oder Religion mitgegeben wurde, dann können sie sich damit auseinandersetzen. Natürlich fallen da schon mal alle die raus, bei denen es gar keine Glaubensvermittlung mehr im Elternhaus gab. Also die haben im Prinzip eine sehr schwierige Entscheidungsgrundlage. Aber diejenigen, das sind ja noch, jetzt sagt man ungefähr 38%, die auch religiös erzogen wurden und die können dann eben auch diese Entscheidungen treffen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass sie dann Erfahrungs- und Kommunikationsräume außerhalb der Familie haben. Mhm. Das können Gemeinden sein, das können andere Jugendgruppen sein, die natürlich dann auch thematisch dann Glaube und Religion ansprechen oder auch signifikante Personen in Gemeinden. Und für viele endet die Einbindung in die Kirche mit der Konfirmation bei den Protestanten. Und es geht einfach nicht weiter, weil sie sich häufig schon in dieser Phase zu wenig angesprochen fühlen.
Das heißt, da geht's tatsächlich in die Gemeindearbeit, in die Kirchenarbeit auch. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde jetzt gerne Volkhard Hoffmann ansprechen aus Oldenburg, der schon in der Leitung wartet. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Ja. Danke.
Was waren Ihre Beweggründe anzurufen?
Na, das Thema, ne? Also es ist so, 1976, da bin ich mit 14 Jahren verunglückt. Also ich bin jetzt 60 und 61. Und durch dieses Unglück, also das war am Ostersonntag, und durch dieses Unglück ist mein Gehirn deformiert worden und dadurch ist mein ganzes Leben, also ich habe durch den Unfall, da habe ich mein räumliches Sehen verloren. Mhm. Ich sehe nur noch zweidimensional. Und dadurch ist mein ganzes Leben im Grunde deformiert worden, beziehungsweise ich bin immer mit, also ich habe die Schule abgeschlossen, Realschule, ich habe eine Lehre gemacht als Maschinenbauer, ich habe dann auch die Fachhochschulreife und habe ein Diplom als Sozialpädagoge und habe dann eine Umschulung zum Gärtner.
Das heißt, Sie haben ganz viel geschafft noch, trotz dieses Unfalls, ja, und der Deformation, die Sie sagen, die Sie da, ja, genommen haben. Ja. Welche Rolle spielte da Gott dabei?
Ja, das ist eben, wenn ich das jetzt so sage, dann ist das eben, dann löse ich damit bei Ihnen eine Vorstellung aus und bei vielen Zuhörern womöglich auch einen Trigger und der dann sehr viel auslöst. Es ist so, dass wenn man über Gott redet, dann verliert man eigentlich schon Gott, weil meiner Ansicht nach.
Das heißt, Gott und Glaube ist so ein bisschen, ist nicht so fassbar, sondern es ist eher so ein Gefühl, richtig?
Ja, genau. Ja. Und es ist eben so, dass man ihn im Grunde nicht fassen kann. Und Digitalisierung, das heißt Verschriftlichung. Hm. Digital kommt von Finger. Und mit den Finger wurde früher etwas verschriftlicht. Und das ist das ursprüngliche Wort, etwas verschriftlichen. Und dass heute alles digitalisiert wird, alles verschriftlicht wird, in einem Podcast, da werden die kleinsten Gedankengänge, die werden da verschriftlicht.
Das heißt, es geht Ihnen darum, dass es quasi dieses Schwebende, was Gott hat für Sie, dass das auch geschützt wird und beibehalten wird. Herr Linguri möchte so gern was dazu sagen.
Also tatsächlich, so von meiner muslimischen Perspektive her, wenn wir den Ausdruck Allahu Akbar haben, Gott ist größer, dann beschreibt es genau das, was da gerade angedeutet wurde, nämlich Gott ist immer größer als all das, was wir uns vorstellen. Immer wenn wir uns was vorstellen, haben wir eigentlich schon einen Fehler gemacht und müssen uns wieder was Größeres vorstellen. Deswegen fängt unser Glaubensbekenntnis tatsächlich erstmal mit der Aussage, es gibt keinen Gott außer Gott an. Das heißt, wir fangen erstmal an mit Null, damit wir erstmal das Gottesbild wieder wegnehmen, was wir gerade haben, um dann wieder eins aufzubauen. Aber wir wissen, dass das wieder falsch sein wird. Und dann müssen wir wieder ein neues aufbauen, weil Gott größer ist als all das, was wir uns vorgestellt haben. Und ich fand das sehr spannend, dass er genau den Punkt eigentlich gerade gemacht hat.
Wenn ich da aus christlicher Perspektive dazustimmen darf, bitte. Wir haben auch die lange Tradition westlich der Theologia negativa oder in Ostkirchen die apophatische Theologie, die sozusagen wirklich eigentlich sagt, man kann von Gott eigentlich mehr schweigen als reden. Und alles, was wir tun, wenn wir zum Beispiel sagen, Gott ist Vater, ist ja ein Bild, dann ist er weniger Vater in unserem Sinne, als er Vater ist. Das heißt, unsere Worte werden immer ungeeignet sein. Und letztendlich, wir als kleine Geschöpfe reden über unseren Schöpfer. Und das muss quasi scheitern. Aber sozusagen, ja, aber einfach, weil wir Sehnsucht haben, stammeln wir trotzdem vor uns hin. Und deswegen, also der Gedanke ist auch im Christentum sehr, sehr zentral. Also Vorsicht vor denen, die Gott erklären und ganz genau wissen, wie der Schöpfer ist. Also da mal Vorsicht, da gehen bei mir schon die Alarmglocken an.
Also der Glaube und Gott ist ein komplexes Thema, das merken wir. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Wir gehen direkt drüber zu Karl Schlegel aus Sachsen. Guten Morgen, Herr Schlegel.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt, den Sie machen möchten hier?
Mein Punkt ist ja, dass ich die ganze Geschichte Religion an Glaube an Gott nicht mehr nachvollziehen kann, wieso das überhaupt noch eine Rolle spielt. Da ja erwiesen ist, dass die Urvölker an Götter geglaubt haben, weil Naturerscheinungen aufgetreten sind, die sie alle nicht erklären konnten und so weiter und so fort. Und je weiter die Wissenschaft alles erklärt hat, bleibt im Prinzip nicht mehr übrig. Mhm. Und wenn man sich einbildet, Gott regelt was und wenn ich bete, dann passiert das. Passiert mal, weil es Zufälle gibt. Dürfte es keine Kriege geben. Der Russland, der Putin geht mit Kirill in die Kirche und greift andere Länder an, bringt Leute in 2000 um. Ich kann die Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen.
Das heißt, für Sie ist das... Das
wäre für mich eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Wenn das jemand privat machen will, kann er das gerne tun. Aber zu Hause in seiner Wohnung und wegen mir in Europa auch noch in der Kirche, weil sie immer dastehen, aber von wegen hier neue Maschinen bauen und neu bauen und so weiter und so fort. Gibt es nicht. Für mich nicht nachvollziehbar.
Jetzt darf ich fragen, wann Sie aufgewachsen sind in Sachsen?
Wann ich aufgewachsen bin?
Ja.
Ja, wenn ich 73
bin. Also wann sind Sie? Ja.
Bin ich 50 geboren.
Ja.
Meine Eltern waren sehr christlich. An lieben Gott geglaubt habe ich nie, sage ich mal. Es wurde nur zu Gefallen der Eltern gemacht. Ich bin konfirmiert, ich bin getauft und habe meinen Weg gegangen, habe Kirchensteuer bezahlt bis zu ungefähr 60. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, weil ich das alles nicht nachvollziehen kann. Hm. Und dass das, wie gesagt, dass das staatlich unterstützt wird und ja, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ist das
ein Kollege oder ein Bekannter von mir, der nennt seine Frau, ist gestorben, zeitig an Krebs, war Lehrerin bei uns im Dorf. Vor kurzem erzählte mir, ich habe gebetet, dass meine Enkeltochter nicht am gleichen Tag geboren wird, wie meine Frau gestorben ist, weil die Termine sich so näherten. Was war passiert? Er hat wochenlang gebetet, die ist genau an dem Tag geboren, wo die Frau gestorben war. Hm. Ich sage zu ihm, siehst du, hat der liebe Gott wieder mal nicht aufgepasst. Hm.
Das heißt, Sie sagen, das ist nicht bewiesen, dass es einen Gott gibt und eigentlich gibt es für Sie mehr Hinweise darauf, dass es da gar keine höhere Macht gibt, die irgendwas regelt.
Dass das immer weniger geworden ist, die Beweise.
Ja.
Früher haben sie bewiesen, dass die wussten, die Gelehrten wussten, der Morgen kommt die Mondfinsternis, war ja von Gott gemacht.
Hm.
Konnten irgendwelche über die Missbrauchsskandale noch gar nicht zu sprechen, was da alles losgeht.
Wie
kann denn sowas sein, wenn es einen Gott geben soll?
Ich würde das gerne nochmal trennen, dass wir sagen, das eine ist das, was ein Gott macht und das andere ist das, was Kirche macht. Da kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch dazu, weil das auch natürlich unsere Hörer sehr beschäftigt. Vielleicht erstmal den einen Punkt von Herrn Schlegel. Passt der Glauben an einen Gott überhaupt noch in unsere Zeit, in der nur noch das als existent akzeptiert wird, was auch nachgewiesen wird, in der es um Fakten, um Evidenz geht, um wo schon fast alles erforscht ist, ist es ja eigentlich immer schwieriger, an die Existenz eines Gottes zu glauben, die nicht bewiesen werden kann. Herr Linguri.
Also aus muslimischer Perspektive gab es tatsächlich diese historische Entwicklung nicht, dass sozusagen Naturwissenschaft gegen Glaube steht. Bei uns geht das Hand in Hand. Und gerade die Naturwissenschaft wird eigentlich als Beweis für Gott genommen. Denn wenn ich draufschaue und das ganze Universum einen Code unterlegen hat, nämlich die Mathematik, dann sehe ich die als die Handschrift Gottes.
Hm. Wir wollen ja jetzt
das hier wurde nicht, natürlich ja. anders vermittelt in dem Kontext der ehemaligen DDR. Also da wurde nämlich genau Wissenschaft gegen Religion ausgespielt und zum Feind erklärt. Und das hat sich dann natürlich in der schulischen Bildung niedergeschlagen. Und es zeigt sich dann eben sehr stark auch in dem wissenschaftlichen Weltbild, in dem Sinne, wie es jetzt von dem Herrn Schlegel ausgedrückt wurde.
Ja, wenn ich dazu auch was sagen darf. Also ich meine, ich bin selbst Wissenschaftler und zum Beispiel der Heilige Stuhl, der Vatikan, hat eine der berühmtesten Sternwarten und ist gerade im Bereich der Astronomie absolut führend in unseren Tagen. Und ich glaube, wir müssen erstmal aufräumen, dass Wissenschaft alles erklären kann. Das ist sozusagen, das wäre auch eine fehlgeleitete Wissenschaft. Gute, sauber arbeitende Wissenschaft weiß immer, dass sie nur mit Hypothesen arbeitet und de facto die immer auch falsifizierbar sein können. Und ich weiß zum Beispiel im Bereich der Archäologie, wo ich mich jetzt hier im Land auch ein bisschen näher mit beschäftige, dass man eigentlich immer genau auch weiß, künftige Generationen werden uns sozusagen widerlegen und sagen, was ihr da methodisch gemacht habt, das ist ja ganz nett, aber total unzureichend. Das heißt, eine sauber arbeitende Wissenschaft weiß auch um die Grenzen ihres Erkenntniswertes. Und wo ich schon ein Problem mit habe, ich muss dem Hörer da auch entgegenhalten, wenn man sagt, okay, Religion Religion, das sagte privat, aber bitte keine Belästigung. Also Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und da geht es nicht nur um die negative Religionsfreiheit, die sehr wichtig ist, von Religion verschont zu werden, sondern auch um die positive Religionsfreiheit, seinen Glauben auch leben zu dürfen, auch öffentlich leben zu dürfen, weil sonst wäre sozusagen der Atheismus dann Staatsreligion. Und ich sag mal, ich möchte das vergleichen mit Opernhäusern. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann mit Opern nichts anfangen. Aber trotzdem finde ich es absolut legitim, dass auch der deutsche Staat Steuergelder in die Hand nimmt, um Opernhäuser zu finanzieren, um Kultur zu finanzieren. Wir könnten jetzt viele andere Beispiele bringen, gerade im ganzen Bereich Kultur. Das ist natürlich jetzt nicht lebensnotwendig im Sinne von Lebensmittelversorgung, Kleider, Wohnung, sonst was. Aber ich glaube, der Mensch ist mehr als nur ein höheres Säugetier. Und ich finde, auch wenn jemand selbst keine Opern besucht, finde ich es richtig und gut, dass es Opernhäuser gibt und auch staatlich gefördert. Genauso würde ich sagen, Religion, niemand soll gezwungen werden mitzumachen, aber bitte, es gehört zu einem wirklich Menschenrecht, seine Religion auch frei ausüben zu dürfen. Und als allerletztes, also ein Lückenbüßer Gott, wie er da beschrieben wird, ist so eine Pervertierung eines Gottesbildes. Gott ist nicht wie ein Kaffeeautomat, wo ich ein Geld reinschmeiße, kommt nur ein Kaffee raus, sagt Mutter, ich bete, und dann kommt die Wunscherfüllung. Also zum Glück ist Gott nicht so, sondern höher als unser primitives menschliches Denken.
Und gleichzeitig geht es ja darum, auch zu akzeptieren, wenn Menschen nicht an einen Gott glauben.
Das absolut.
Gehört auch zur Diversität dazu.
Absolut.
Herr Linguri, ganz kurz noch.
Gleichzeitig werden ja auch nicht alle Religionen vom deutschen Staat unterstützt. Das sind ja nur zwei Religionen, die zum Beispiel Steuergelder bekommen. Also insofern, das müssten wir vielleicht nochmal angemerkt haben. Aber ja, ich verstehe seinen Punkt auch zum Teil, aber natürlich hat das nicht wirklich was damit zu tun, ob wir Moscheen bauen können oder nicht. Die Moscheen sind bei den meisten Vereinen dann doch irgendwie aus anderen Geldern finanziert als aus dem deutschen Staat. Das heißt, er zahlt da ja auch gar nichts dafür.
Also es geht ja heute auch nicht darum, wir wollen ja nicht über Kirche reden, über Steuern, über die Institutionen, sondern wir wollen ja über den Glauben sprechen, also das, was tief in uns drin ist. Und Herr Schlegel, was Sie sagten, ne, dieses bei Ihnen ist es halt nicht tief drin, weil Sie sagen, es ist wissenschaftlich nicht bewiesen und für Sie spricht eher mehr dagegen. Das ist Ihre Haltung dazu. So sind wir alle unterschiedlich auch unterwegs. Vielen Dank, Herr Schlegel, dass Sie angerufen haben. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Von Älteren kaum noch weitergegeben. Der Glaube an einen Gott wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen, Gedanken und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Nummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit für heute. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema von Älteren kaum noch weitergegeben, der Glaube an einen Gott. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Andreas Koch hat uns gemeldet. Er schreibt, ich musste in den Kindergottesdienst, ich musste mich konfirmieren lassen. Ich merkte schon immer, das ist nichts für mich. Nach der Konfirmation bin ich ausgetreten, lernte 10 Jahre viel über Buddhismus und praktizierte und merkte, dass dies mir zu religiös ist. Ich beschäftigte mich mit Philosophie, Ethik und so weiter. Heute bin ich Atheist und Humanist. Ich arbeite im sozialen Bereich bei einem nicht weltanschaulichen gebundenen Träger. Ich merke, dass vermeintlich religiöse Werte Menschen nicht nach ihren Werten handeln. Ich denke, das schreckt ab. Viele unserer Hörer beschäftigen sich auch damit, wie das in Kirchen ist natürlich eine sehr rigide Form sozusagen teilweise der Glaubensvermittlung gibt und dass das auch teilweise abschreckend ist. Welche Rolle spielen die Kirchen und Gemeinden bei der Abnahme von Glauben in der Gesellschaft? Also Orte, wo eigentlich Glauben gelebt wird, über Glauben gesprochen wird, aber natürlich auch Glauben interpretiert wird, also eben eine Form gegeben wird, in dem sich vielleicht immer weniger wiederfinden. Auch ab Nikodemus hat die katholische Kirche mit Skandalen, den Missbrauchsskandalen auch Glauben verhindert?
Ja, selbstverständlich. Also das wäre jetzt blauäugig, das irgendwie zu leugnen. Also ich glaube, die Kirche ist für viele ein Hindernis, also eher eine Mauer zur Gottesbeziehung als eigentlich eine Brücke, was sie sein sollte. Und deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass Kirche sich auch neu fragt, wie kann sie eigentlich den Menschen beistehen bei der Gottsuche und nicht irgendwie ja, die Menschen skandalisieren. Und das ist aber, ich meine, da kann man natürlich auch sagen, es ist natürlich eine Realität. Alle großen Hochreligionen bekennen, dass wir Menschen sündig sind, dass wir Menschen erlösungsbedürftig sind, dass wir eben nicht perfekt sind, dass wir eben auch ja, Gottes Erbarmen bedürfen. Gerade wir haben ja auch einen Imam hier, also das heißt gerade die Barmherzigkeit Gottes, dem Islam jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr kostbar und auch im Christentum sehr zentral. Also wir erleben auch wirklich, wie dringend Gott nötig ist, weil wenn wir Menschen da sozusagen ja, das in die Hand nehmen, zu allzu menschlich, dann sieht man ja auch, ja, was auch Ungutes passiert. Mhm. Und deswegen muss man, glaube ich, auch ja sagen, also mein Wunsch wäre vielleicht an die Kirche, dass ich sage, wir sollten auch aufhören mit diesem, das war ja dieser höhere Kommentar, mit dieser Werteagentur. Ich vermittle keine Werte, sondern ich vermittle eigentlich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und ich möchte eigentlich mehr, dass wir Sehnsuchtsexperten werden und nicht so eine moralische Werteagentur, weil da haben wir uns komplett desavouiert.
Mhm. Marco Linguri, Sie sind ja bewusst im liberal-islamischen Bund. Wie sehen Sie das in den islamischen Gemeinden? Fühlen sich junge Menschen in diesen Glaubensgemeinschaften zunehmend weniger zu Hause?
Naja, ich würde erstmal über den anderen Teil sprechen wollen. Es gibt gesamtgesellschaftliche Vorurteile gegen MuslimInnen und das wird natürlich an junge Menschen herangetragen. Das heißt, uns wird in den Medien vermittelt, wie MuslimInnen zu sein haben, am Beispiel von einer ganz, ganz, ganz verschwindend geringen, kleinen, prozentualen Minderheit von radikalen Menschen, die es immer wieder in die Nachrichten schaffen, während die anderen natürlich dort nicht sind, weil wir natürlich einfach nur lieb leben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie nur die Liberalen irgendwie cool wären oder sonst irgendwas, sondern ich rede von dem großen, von der großen Mehrheit der MuslimInnen, die nicht solche Positionen vertreten würden. Jetzt wird das aber an Jugendliche und junge Menschen herangetragen, dass sie so zu sein haben, dass sie sexistisch zu sein haben, dass sie homophob zu sein haben und so weiter und so fort, während aber gleichzeitig wir eigentlich die ganze Zeit als Gefahr dargestellt werden. Und wir sind ja heute, wir haben es gerade eben in den Nachrichten gehört, heute ist der Jahrestag von Solingen, wir erleben ständig antimuslimischen Rassismus, es wird uns ständig gesagt, ihr seid hier nicht willkommen. Und es wird so eine Aufteilung zwischen entweder du bist deutsch oder du bist muslimisch gemacht. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass Glaube auch was ganz anderes bei uns noch zusätzlich ist, weil es auch noch eine stärkere Identifikationskategorie ist. Wenn wir nicht deutsch sein dürfen, was sollen wir denn dann sein? Also das macht große Schwierigkeiten in der Identitätsfindung auch bei Jugendlichen. Und da ist die Frage, finde ich dann eine Gemeinde, die wirklich genau zu mir passt, wo ich mich dann aufgehoben fühle, wo ich sogar das überwinden kann? Also wie kann man einen Jugendlichen auffangen, der solche Gewalt sprachlich erlebt, auch in der Schule von den eigenen LehrerInnen, von den MitschülerInnen, in den Medien mitbekommt, dass das einfach Brandanschläge gegen Menschen wie uns verübt werden. Wie soll man einen Jugendlichen auffangen in der Situation und das dann noch mit Religion irgendwie, also irgendwie sagen, Gott ist da für dich und fängt dich in der Situation auf, das ist schwierig.
Und abgesehen davon gibt es ja auch im islamischen Glauben eine bestimmte Richtung, auch eine gewisse Enge, die manche junge Menschen empfinden, weil sie sich dort einfach nicht wiederfinden, richtig?
Ja, also bei uns gibt es ja in dem Sinne keinen Papst, also wir haben ja nicht eine Lehrmeinung, die für alle Gemeinden gilt. Sondern im Grunde genommen alle Gemeinden machen so ein bisschen was anderes. Es gibt ja auch zum Beispiel schiitische Gemeinden, sunnitische Gemeinden, es gibt Gemeinden wie uns, wo beides möglich ist, wo auch alawitische und alevitische Strömungen mit drin sind und so weiter. Und da ist halt die Frage, welche Richtung und welche Rechtsschule, welche Gedankenschule und so weiter passt eben auch zu jemandem oder möchte man vielleicht auch sich erstmal in alles reindenken und das dauert einen ganzen Moment.
Frau Hennig, wie sehen Sie das in der Forschung gerade bei den ganz jungen Generationen? Wie sehr fühlen die sich in den kirchlichen oder in den Strukturen, die es jetzt gibt, die ja die Interpretation sozusagen des Glaubens ja auch vorgeben? Also wie hat man zu sein als Gläubiger, als aufrechter Mensch? Wie sehr fühlen sich junge Menschen da heute noch aufgenommen?
Ja, um die Frage zu beantworten, würde ich gerne nochmal das aufgreifen, was Herr Liguri gesagt hat, weil wir da auch einen relativ großen Unterschied sehen, etwa zwischen muslimischen Jugendlichen und christlichen Jugendlichen. Also durch die fortwährende Ansprache als Muslime sind diese Jugendlichen sehr stark gezwungen, sich mit ihrer Herkunft, dem Islam, auseinanderzusetzen, unabhängig davon, ob sie im Elternhaus Religion mitgegeben bekommen haben oder nicht. Und diese Ansprache, also die oft auch mit Diskriminierung natürlich einhergeht, Die ist sehr schmerzhaft, aber sie löst auch die Notwendigkeit aus, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sehen wir eigentlich bei christlichen Jugendlichen sehr viel weniger. Also da gibt es keinen gesellschaftlichen Druck, sich in Bezug auf das Christentum so stark auseinanderzusetzen. Und dann passiert eben sowas, was der Hörer auch in seinem Brief geschildert hatte. Das war nichts für mich. Also man durchläuft diese Sozialisationsinstanzen, nimmt am Konfirmandenunterricht teil, aber dort fühlen sich die Jugendlichen oft nicht angesprochen und dann geht es eben nicht weiter. Also dann entwickelt sich daraus keine Glaubensbiografie.
Oft liegt ja zugrunde dieser Gottglaube sozusagen, dass es einen Gott gibt, dem man dienen und gehorchen soll. Das liegt ja vielen Religionen zugrunde. Das heißt, es geht darum, dass wir quasi hier auf Erden in der Gegenwart sozusagen unser Leben auf Gott ausrichten, auch so ein paar Kröten schlucken müssen, aber dafür im Jenseits Erlösung und Belohnung bekommen. Passt das zu einer säkularen, individualisierten Welt, die sagt, man lebt nur einmal, ich will jetzt das Leben genießen und nicht jetzt sammeln für die Zukunft?
Das hat sich natürlich auch sehr stark gewandelt. Vielleicht noch ganz kurz. Also wir sehen tatsächlich, dass solche Gottesvorstellungen, also der strafende Gott, der Gott, der alles sieht und auch die damit einhergehende Moralisierung, also man ist nur ein guter Christ, wenn man auch moralisch einwandfrei ist, wenn alles im Leben glatt läuft. Also solche Gottesvorstellungen führen dann eben dazu, dass es auch zu Glaubenskrisen kommt und dann möglicherweise der Glaube auch aufgegeben wird. Aber wenn es gelingt, das umzudeuten und andere Gottesvorstellungen zu vermitteln, dann kann da wieder angesetzt werden. Mhm. Aber die grundsätzliche Schwierigkeit ist ja überhaupt, also das Unverfügbare, was ja Gott ist, irgendwie zu übersetzen in eine Weitergabe, weil da muss man muss ja etwas Greifbares weitergeben, was dann auch dazu dienen kann, Erfahrungen zu deuten. Mhm.
Abt Nikodemus, ganz kurz, wir haben zwei Hörer schon in der Leitung.
Ja, ich wollte nur sagen, also eine der wesentlichen Sätze des Neuen Testaments ist, dass Gott wirklich gekommen ist, damit wir Leben haben und eine Fülle haben. Das heißt eigentlich, wir haben da auch ein verzerrtes Gottesbild lange weitergegeben. Also Gott möchte, dass wir leben, dass wir aufblühen, dass wir wachsen und nicht sozusagen wie ein Oberkontrolleur über unser Leben wacht. Mhm. Deswegen, ich glaube, da ist auch in der Vergangenheit vieles schiefgelaufen. Wobei ich jetzt auch erlebe, Stichwort, wir haben es ein paar Mal gehört, gerade der Krieg jetzt, Angriffskrieg Russlands gegen Ukraine. Ich meine, möchte man halt auch wirklich komplett darauf verzichten, dass es auch vielleicht einen gibt, der auch endgültige Gerechtigkeit schafft und vielleicht auch doch der Richter dieser Menschheit ist. So ganz aufgeben möchte ich den Gedanken nicht angesichts dessen, was auf dieser Welt gerade auch läuft.
Marco Liguri.
Es wurde ja eben auch angedeutet mit dem sehr strengen Gottesbild versus ein bisschen offeneres Gottesbild. Und ich merke, dass das so wichtig ist. Also, dass ganz viele Leute, die vielleicht ein etwas strengeres Gottesbild gelehrt bekommen haben, die zu uns in die Gemeinde kommen, dann plötzlich feststellen, oh, ich darf diese Fragen stellen. Und das ist was Besonderes, diesen Moment zu erleben, wo ein Mensch sich das erste Mal traut, so eine kritische Frage, eine vermeintlich kritische Frage zu stellen. Denn also, für mich ist es wichtig, die Fragen zu stellen, ob es Gott gibt, auch, wenn ich sage, ich bin gläubig, muss ich die beantworten können. Und ich denke, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Fragen zuzulassen, oft, weil ich ja selbst auch teilweise keine hundertprozentigen Antworten darauf geben kann, einfach. Das liegt ja in der Natur der Dinge. Aber es ist sehr wichtig, gerade mit Jugendlichen oder mit Leuten, die eben in Gemeinden waren, die nicht zu ihnen gepasst haben, und die halt wieder aufzufangen und zu sagen, hey, stell mir die Frage, lass uns doch zusammen die Antwort finden. Deswegen finde ich den inklusiven Ansatz so wichtig. Also ich würde mich als inklusiv-muslimisch bezeichnen, weil es mir wichtig ist, die Meinungen von allen verschiedenen Menschen zu hören und respektvoll nebeneinander stehen zu lassen, ohne sie zu meiner Wahrheit machen zu müssen, aber auch zu sagen, dass meine Wahrheit muss ja nicht die allgemeine Wahrheit für alle sein.
Also es wird auch wieder dieser suchende Charakter, ne? Und dieses, was, glaube ich, in jedem Menschen drin ist als großes Bedürfnis, irgendwie sich zu einem höheren Ganzen dazuzugehören, zu verbinden. Hm. Okay. Wir gehen zu Christiane Lieske oder Lieske aus Niedersachsen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Warum haben Sie angerufen? Wo beschäftigen Sie sich mit dem Gott und Glauben?
Also eigentlich hatte ich Ihnen eine E-Mail geschickt. in der ich Ihnen geschildert habe, was mir sozusagen widerfahren ist.
Die habe ich noch nicht gelesen, Frau Lieske, Sie müssen es mir erzählen.
Ach so, das macht nichts. Ja, okay, das mache ich doch glatt. Und zwar geht es darum, mein Glaube daran, dass es eine höhere Macht doch irgendwie geben muss, hat sich darin gezeigt, dass ich wirklich viele, viele Jahre, also über Jahre hinweg auch schwere Depressionen habe, bin darüber erwerbsgemindert, berentet worden und im Zuge dieser Depressionen habe ich wirklich schlimme Schlafstörungen entwickelt und die Nächte wirklich nicht gut geschlafen und darüber hinaus eben war mein Leben, nachdem ich meine Kinder großgezogen habe, immer mehr in dem Fokus, ja, was macht mir eigentlich noch Sinn? Und das war ja vor ein paar Monaten so schlimm, wo ich dachte mir, ja, lieber Gott, jetzt entweder nimmst du mich von diesem Planeten oder du schenkst mir ein Wunder. Hat er gemacht. Und zwar bin ich ziemlich extrem an einer Covid-Infektion erkrankt und musste wirklich 3 Wochen stramm liegen. Und ich konnte so viel schlafen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und habe dann in der Zeit, wo ich dann noch ziemlich schlapp im Bett lag, nachgedacht, was ist der Sinn des Lebens für mich? Ja, und ich bin einfach drauf gekommen, morgens aufzustehen, das Gefühl zu haben, ich habe geschlafen. Ich musste mich zum Beispiel abends nicht mit irgendeinem Alkohol zudröhnen, damit ich überhaupt in den Schlaf komme, sondern ich stehe morgens auf und sage, ey, ich bin ausgeschlafen. Und ich sitze an meinem Küchentisch und habe von meinem Fenster einen wunderschönen, riesigen Eichenbaum, der gerade dann grüne Blätter bekommen hat, habe die Mitbewohner da rumtoben sehen und habe nur gedacht, okay, jetzt sehe ich sie wieder, so die Schönheit des Lebens. Und das ist das, ich habe halt nie aufgehört zu beten. Und wie gesagt, die Kirche selbst hat mich immer weiter davon abgebracht, zu ihr zu finden, aus bekannten Gründen auch. Und die Institution oder das Wort Gott ist, also für mich ist es das große Ganze und Vater und Mutter zugleich. Da gehört alles dazu. Die Natur mit allem, was dazu gehört. Es ist alles geschenkt von irgendwem. Ich weiß es nicht. Mir hat es geholfen zu überleben.
Geben Sie das, Frau Lieske, auch weiter, diesen Glauben an andere Generationen?
Ja, ich habe, kann ich sagen. Also meine beiden Mädchen sind jetzt groß und ich habe immer so gut ich konnte vorgelebt, wie man als guter Mensch sein sollte. So, ob es mir gelungen ist, kann ich nicht sagen. Meine kleine Tochter ist ein ganz feines Menschlein geworden, trotz ihrer, ich sag mal, Beeinträchtigung. Sie ist Autistin, aber sie hat halt das Wesentliche im Blick. Sie ist etwas ganz Feines. So. Und meine älteste Tochter, ja, keine Ahnung, wir sind uns im Moment ein bisschen fremd geworden, was und wie sie macht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie ihr Leben so lebt, dass sie keinem anderen auf die Füße tritt.
Das heißt, sie haben versucht, dieses christliche, diesen Glauben an einen Gott weiterzugeben, dieses Urvertrauen dann. Vielen Dank, Frau Lieske, dass Sie angerufen haben. Ja, danke Ihnen sehr.
Sprechen Sie einen wichtigen Punkt an.
Das wünsche ich Ihnen auch einen guten Tag noch, Frau Lieske. Ja, bitte. Danke, da kommt schon Frau Hennig jetzt rein, genau.
Ja, genau, vielleicht darf ich das kurz aufgreifen. Also natürlich haben wir hier gesehen, dass Frau Lieske ganz entscheidende Erfahrungen gemacht hat, die sie dann auch religiös deuten konnte und die sie auch Gott näher gebracht haben. Aber natürlich konnte sie das nicht weitergeben, weil das zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, wo die Kinder eben schon groß waren. Aber unabhängig davon ist damit auch eine ganz grundsätzliche Schwierigkeit angesprochen, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, eine eigene Religiosität, die auch auf solchen Erfahrungen beruht, weiterzugeben. Also das lässt sich nicht kommunizieren und das ist auch schwer, das einfach zu vermitteln. Hm. Und wir sehen auch in den Familieninterviews, dass es auch sehr schwer ist, das gerade an Kinder und Jugendliche weiterzugeben, die man ja gleichzeitig häufig dazu erzieht, mündig zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen und ganz offen an die Fragen heranzugehen und die auch selber zu beantworten. Und da kommt dann eben auch häufig das Stoppmoment von den Kindern. Also jetzt red nicht mehr so viel über Religion, du hast ja gesagt, das sind deine Erfahrungen. Ich habe diese Erfahrungen nicht gemacht. Und das ist halt eine Schwierigkeit in der Vermittlung.
Wir haben noch eine Mail von einer Mutter und auch noch eine weitere Mutter in der Leitung. Und zwar hat Verena Wolf-Buckdei geschrieben, ich bin 33 und habe mich bewusst für den christlichen Glauben entschieden. Ich habe seit meiner Teenagerzeit immer eine Sehnsucht gehabt nach Spiritualität und habe alle Weltreligionen durchgenommen. Und der Ethikunterricht hat mich neugierig gemacht. Meine Schwester ist 38 und Atheistin und ich merke, dass mein Glauben und Denken mir im Alltag sehr hilft. Leider gibt es zu viel Gesetzlichkeit in allen Religionen. Ich unterscheide auch zwischen Religion und Glauben. Religion zwingt Menschen zu etwas und Glauben gibt Kraft, Trost und Halt. Meine Söhne sind 11 und 13 und meine Töchter 3 und 5 und der offene, liebende Glaube tut meinen Kindern sehr gut in ihrer Entwicklung. Jennifer Sturm ist in der Leitung, auch eine junge Mutter lese ich, sonst weiß ich noch nichts über sie. Guten Morgen, Frau Sturm.
Guten Morgen. Ja, ich bin 37, habe 2 Kinder, 2 und 6 Jahre alt. Genau, ich hatte nur geschrieben, dass ich in tatsächlich keinem sonderlich christlichen Haushalt groß geworden bin. Also ich wurde getauft, aber Gott hat bei uns jetzt keine Rolle gespielt. Ich war immer neugierig, es war mir aber immer zu anstrengend, darüber nachzudenken, weil so was Großes war. Ich bin tatsächlich mit 9 ein paar Mal allein in die Kirche gegangen. Also da hat mir meine Mutter auch nie Steine in den Weg gelegt. Hat mich dann morgens mit mir aufgestanden, fertig gemacht. Aber da hat mir immer jemand gefehlt, der mich so an die Hand genommen hat. Also da war ich nicht oft. Tatsächlich kam ich erst mit Anfang 20 dazu, mich da mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Und seither titel ich mich tatsächlich als Christ. Mhm. Also ich mache einen Unterschied zwischen Institution Kirche und Christ. Also ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was die Kirche tut und kann ja trotzdem Christ sein.
Ja. Und geben Sie das auch an Ihre Kinder weiter?
Ja, also meine Kinder gehen in einen evangelischen Kindergarten, der auch ganz toll arbeitet, integrativer. Also ich bin sehr dankbar dafür. Und wir haben zu Hause, bin tatsächlich ich so die einzige, sag ich mal, treibende Kraft. Es sind bei uns ganz viele Kleinigkeiten. Seit der Geburt meiner Kinder kriegen sie zum Schlafen gehen immer so ein Kreuzchen auf die Stirn. Also ich habe das Gefühl, das brauchen die, damit sie Glück haben, dass sie gesegnet sind. Ich gehe mit ihnen in den Krabbelgottesdienst einmal im Monat. Und ansonsten ist bei uns Gott insoweit da, dass es immer jemand gibt, außer ihren Eltern oder Familie, der sie unendlich liebt. Das war für mich immer so dieses ganz Kraftspendende, dass egal was ist, es ist immer eine Hand da, die einen auffängt, die einen so gemacht hat, wie man ist. Also man ist genau so gewollt. Und ich finde, in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, so, ja, auch oft sehr unschön, so, ja, schwierig, ist es was ganz Kraftgebendes.
Also dieses Gefühl, aufgehoben zu sein, ne? Sagen Sie, geschützt genau. Zu sein, geliebt zu sein. Mm.
Genau, das ist so, das, wie ich meine Kinder erziehe. Jetzt hatten wir es vorhin von Jugendlichen. Ich arbeite im Strafvollzug bei Jugendlichen und bin dort im Sozialdienst. Und wir haben auch Seelsorger, sowohl christliche als auch vom Islam. Und die leisten ganz tolle Arbeit. Und es ist wirklich, hat mich überrascht, wie viel die in Anspruch genommen werden. Mhm. Also das denkt man als gar nicht. Aber wenn Jugendliche das Angebot bekommen, auch, ich meine, es sind halt ja auch alle Straftäter, die ja sonst in der Gesellschaft nicht rundlaufen. Das ist, ich denke, wenn man den Kindern und Jugendlichen oder der Gesellschaft überhaupt das richtige Angebot macht, dann kann man da ganz viel erreichen.
Da nickt jetzt Marco Linguri schon und ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Sturm. Ich möchte ganz kurz, weil wir schon auf der Zielgeraden der Sendung sind, auch noch einige Hörerstimmen zitieren, die uns geschrieben haben. Senta Müller hat uns geschrieben, meine Großeltern, Jahrgang 15 und 13, haben ein persönliches, glaubwürdiges Glaubensleben geführt. Die Botschaft der Bibel war für sie maßgebend. In ihrem Alltag lebten sie ihr Glaubensleben aus. Sozial, hilfsbereit, ein offenes Haus, auch damals für Landstreicher. Ich kenne viele Geschichten, wie sie Menschen allein durch ihr persönliches Vorleben Vorbild waren. Mein Wunsch war immer, so möchte ich auch einmal werden. Mit Liebe und Weisheit begleiteten sie meinen Wunsch. Ich wusste auch, dass ich von ihnen umbetet wurde. Sie gaben mir aber auch den Rat, du musst dich persönlich entscheiden. Wir können es dir vorleben, aber es ist deine persönliche Entscheidung. Als 21-jährige junge Frau geschah das dann auf einer christlichen Veranstaltung. Und bis heute bin ich ein fröhlicher, gläubiger Christ geblieben. Dann hat uns jemand geschrieben, anonym: Ich glaubte bis 11 an das Christkind. Als ich erfuhr, dass es das nicht gibt, war es Schluss mit dem Glauben. Haben mich dann auf Astronomie, Kosmologie und Naturwissenschaft verlassen. Und uns hat noch Hannah Ma geschrieben: Für mich ist Gott tot und bleibt es. Ich war ein sehr frommes Kind, fand die Geschichten in meiner Kinderbibel spannender als Grimms Märchen, bis ich bin Jahrgang 41, als Jugendliche mit der deutschen Geschichte mich auseinandersetzte. Der Pfarrer, der mich konfirmiert hatte, konnte mir keine akzeptable Antwort darauf geben, wo der allmächtige Gott war, als die Deutschen 6 Millionen Juden ermordeten. Der freie Wille, was für ein grausamer Gott. Und ich habe noch sonst zum Abschluss Tim Lüdemann, der quasi eine eigene Religion erfunden hat. Ich glaubte einmal an einen christlichen Gott und habe dann ein kritisches Experiment gemacht. Ich habe mir meine eigene Religion mit eigenen Ritualen und Zeichen ausgedacht und hatte die gleichen positiven Gefühle und inneren Dialoge mit einem christlichen Gott. Mir hat es gezeigt, dass die Kraft des Glaubens allein von mir und nicht von einem übernatürlichen Wesen kommt. Tatsächlich freue ich mich, wenn Menschen die Kraft aufbringen, sich von den überalterten Vorstellungen früher immer männlichen Religionsstiftern zu emanzipieren und ihre eigene Moral Vorstellung entwickeln, statt auf Jahrtausende alte Bücher zu achten. So, der kleine Ritt durch die Zuschriften. Eine letzte Runde gerne an meine Gäste. Was ist das, wo Sie sagen, der Glaube an Gott, das ist mein Gefühl zu Gott, das ich gerne weitergeben möchte? Wir fangen an mit, wer möchte? Abt Nikodemus.
Ja, also was ich erstmal sagen will, ich bin dankbar, dass ich mich in einen großen Traditionsstrom stellen darf. Also ich erlebe das gar nicht so alt und irgendwie das muss weg und das ist schlecht. Ich finde es total faszinierend, wenn ich in Jerusalem bin und zum Beispiel in der Grabs- und Auferstehungskirche bete, dass da schon 1000 Jahre vor mir Menschen gebetet haben und aktuell Menschen aus allen Kontinenten mit allen Hautfarben dorthin kommen, ihre Sehnsucht hinbringen. Und mein großer Wunsch wäre eigentlich an alle Hörerinnen und Hörer, egal was sie glauben oder nicht glauben, aber bitte bleiben Sie auf der Suche und stellen Sie sich wirklich Fragen und verlieren sich nicht im Klein-Klein des Alltags.
Vielen Dank. So, wir haben noch ganz wenige Sekunden nur. Marco Linguri.
Ich finde es ganz wichtig, eben, dass Spiritualität und Glaubensvermittlung immer zusammengeht. Und ganz oft haben Menschen, auch zum Beispiel queere Personen oder Frauen, haben oft in der patriarchalen Situation gar nicht die Möglichkeit, so viel Wissen und Theologie zu sammeln und diese Räume zu schaffen, wo man zu sich zusammen Wissen erarbeiten kann. Das sind für mich die Orte, wo ich Gott am meisten spüre.
Frau Hennig, ein Satz.
Genau, ein kurzes Fazit. Es kam immer wieder zur Sprache, dass die persönliche Ebene der Glaubensweitergabe sehr wichtig ist, dass es Instanzen braucht, die Antworten geben auf drängende religiöse und Sinnfragen, weil es einfach in der heutigen Gesellschaft sehr viel leichter ist, nicht zu glauben.
Von Älteren kaum noch weitergegeben. Der Glaube an einen Gott stand heute im Mittelpunkt. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen und natürlich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. In der kommenden Woche wird es an dieser Stelle mit Sören Brinkmann gehen. Darum, teurer Lebensalltag, wie gehen Sie mit den höheren Preisen um? Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.